Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
Ihr Männer von Athen, ich will euch zeigen, dass Neaira eine Fremde ist und dass sie gegen die Gesetze mit Stephanos in einer Ehegemeinschaft lebt. 7 Kinder hatte Nikorete in Korinth gekauft. Nachdem sie von der Jugendblüte jener Mädchen profitiert hatte, verkaufte sie alle, auch Neaira. Sie hat mit ihrem Körper ein Gewerbe betrieben, in dem sie sich allen hingab, die ihr näher kommen wollten. Dafür, dass ich die Wahrheit sage, rufe ich euch, den Philostratos, als Zeugen auf. War sie im Dienste und im Gefolge von Nikorete und gab sie sich für Lohn jedem hin, der es wollte?
Ja, so war es.
Wirklich?
Unfassbar. Was? Danach, ihr Männer von Athen, danach hat auch Simos aus Thessalien diese Neaira bei sich gehabt. Sie hat sie sich genommen und Epilos kann es bezeugen.
Ja, das kann ich.
Als sie in Korinth ganz öffentlich ihr Gewerbe betrieb und wohl bekannt war, zählten zu ihren Liebhabern der Dichter Xenokleides und der Schauspieler Hipparchos, die sie beide anmieteten. Stimmt's, Hipparchos?
Ja, das stimmt.
Bah, das ist unfassbar.
Wie ist denn das die Möglichkeit?
Danach hatte sie also 2 Liebhaber. Timanoridas aus Korinth und Eukrates aus Leukas. Sie kauften Nikorete, Neaira, für 30 Dachmen ab und machten sie zu ihrer Privatsklavin. Nun gehörte sie ihnen beiden und sie benutzten sie so oft sie dies wollten. Hörbar für alle war ihre Freude an diesem lasterlichen Leben.
Oh, unerhört.
Kann denn sowas schon nicht sein, sowas?
Sogar in der Öffentlichkeit hatten diese Geschlechtsverkehr, wann und immer sie es wollten, sodass jeder zusehen konnte, was für Freizügigkeiten sie sich miteinander leisteten.
Sünde.
Dass also Neaira von Anfang an eine Sklavin war und dass sie 2-mal verkauft wurde und mit ihrem Käufer als Hetäre ein Gewerb trieb, das ist euch nachgewiesen. Wollt ihr etwa zulassen, dass diese Frau, die so offenkundig in ganz Griechenland genussvoll rumgehurt hat, ungestraft bleibt, sie sogar noch zu einer Bürgerin Athens machen? Ihr Männer von Athen, denkt daran. Wir haben die Hetären wegen des Vergnügens, die Konkubinen für die täglichen Dienste an unserem Körper und die Ehefrauen, ja die Ehefrauen, um eheliche Kinder zu machen und um einen vertrauenswürdigen Hüter der Dinge des Hauses zu haben. Das ist eine Grundregel unserer schönen Polis. Und dieser Mann hier, Stephanos, hat diese Regel gebrochen, indem eine Fremde zu Frau nahm und noch dazu eine Hetäre, wie sie im Buche steht. Ihr Herrn Richter, ich habe nun einen Prozess gemacht und zu eurer Abstimmung ausgeliefert. Jetzt liegt es an euch, so abzustimmen, wie die Gerechtigkeit es erfordert, wie euer Anstand es erfordert.
Was Sie gerade hörten, ist eine Szene aus einem Agon, also eine Gerichtsrede, die zwischen 343 und 340 vor Christus am Landesgericht in Athen vorgetragen wurde.
Auf der Anklagebank Stephanos. Ihm wird von Apollodoros vorgeworfen, mit der Hetäre Neaira, die über die gesamte Prozessdauer abwesend war, eine Fremde geheiratet zu haben, was in der antiken Polis unter Strafe stand.
Als Hetären, auf Deutsch Gefährtin, bezeichnete man im antiken Griechenland Frauen, die politischen Einfluss ausübten, indem sie sich zur Freundin oder Geliebten einflussreicher Männer machten. Oft genossen sie eine hohe Bildung und beherrschten sämtliche Spielarten der Unterhaltungskunst, wie Tanz oder Gesang. Eigentlich geht es in der Gerichtsverhandlung, deren Zeuginnen wir wurden, um eine Privatfehde zwischen Stephanos und Demosthenes. Aber das ist hier zweitrangig. Genauso wie die Frage, ob Letztere jetzt wirklich der Urheber des Textes ist oder eigentlich doch der Ankläger Apollodoros.
Viel wichtiger als die Fragen nach Recht, Gesetz und Urheberschaft ist uns im Zusammenhang dieser ersten Folge unserer Serie Gender und kleine Formen ein Satz, der gegen Ende der Rede fällt und der aufhorchen lässt.
Wie vieles, was über Frauen gesagt wurde.
Wichtig ist uns der Satz:
Wir haben die Hetären wegen des Vergnügens, die Konkubinen für die täglichen Dienste an unserem Körper und die Ehefrauen, um eheliche Kinder zu machen und um einen vertrauenswürdigen Hüter der Dinge des Hauses zu haben.
Vieles steckt in diesem Statement, was heute, 2 Jahrtausende und 3 Frauenbewegungen später, furchtbar unzeitgemäß erscheinen muss. Die Besitzansprüche, die damit formuliert werden, die Degradierung der Frau zum bloßen Lustobjekt, die Reduzierung der Ehepartnerin auf häusliche und reproduktive Tätigkeiten, plump gesagt, aufs Kochen, Putzen und Kinderkriegen. Womöglich erinnert uns das an die Rollenverteilung in der bürgerlichen Kleinfamilie.
So pauschalisierend, fremd und provokant dieser Satz auch klingen mag, für Michel Foucault war er offenbar exemplarisch genug, um ihn, aus dem Zusammenhang gerissen, an den Anfang seiner Studie Sexualität und Wahrheit zu stellen. Genauer, den 2. Band Gebrauch der Lüste von 1984.
Zur Erinnerung. Im 1. Band der Quadrologie Der Wille zum Wissen bewegten wir uns historisch noch am Ende des 18. Jahrhunderts, einer Epochenschwelle, an der es zu einer, Zitat, diskursiven Explosion kommt. Die Geburt der 3 Dispositive, Gefängnis, Psychiatrie und eben auch Sexualität. In Band 2 wendet sich Foucault nun den Ordnungen des Geschlechtsgebrauchs in der griechisch-römischen Antike zu.
An einem Tag im Juli zwischen Seminarbetrieb und Institutssommerfeier treffen wir Andreas Krass. Krass ist Professor für ältere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität und leitet die Forschungsstelle für Kulturgeschichte der Sexualität. Foucaults Projekt, erklärt Krass, treibt ein im Kern diskursgeschichtliches Interesse.
Also er möchte ja nicht nur fragen, wie hat sich Sexualität kulturgeschichtlich verändert, sondern er fragt ja auch, inwiefern ist in den verschiedenen Epochen und Kulturen Sexualität je unterschiedlich problematisiert worden, inwiefern ist Sexualität ein Problem der Moral gewesen und was ist sozusagen die Vorgeschichte für die moderne Vorstellung, dass Sexualität auch eine Identität bestimmt.
Foucault geht es also um die Formen, hier besser Weisen der Problematisierung von Sexualität. Und der Aphorismus? Der ist streng genommen ein Sekundäraphorismus, weil er erst dadurch einer wird, dass er aus seinem ursprünglichen Kontext herausgelöst wird. Dieser Aphorismus zweiter Ordnung liefert bei Foucault den Einstieg in eine komplexe Argumentation. Und er ist, wie Aphorismen überhaupt, verschieden verstehbar.
Denn dieser Aphorismus, der beschreibt also 3 Punkte. Das sind sozusagen 3 weibliche Rollen, die da unterschieden werden. Und Foucault erläutert ja auch einige Seiten später, dass es die Auffassung gibt, dass es nicht darum geht, hier 3 Rollen gegeneinander abzugrenzen, sondern dass es eher eine Steigerungsreihe ist, bei der dann die Ehefrau sozusagen auf der höchsten Stufe der Leiter steht.
Wir lesen nach bei Foucault.
Der Aphorismus gegen Neaira, der die Rollen, die die Kurtisane, die Konkubine und die Gemahlin im Leben eines Mannes zu spielen haben, so klar zu unterscheiden scheint, ist gelegentlich als 3-Teilung einander ausschließender Rollen aufgefasst worden. Sexuelle Lust, Alltagsleben und schließlich die Erhaltung des Stammes. Man muss aber den Kontext berücksichtigen, in dem jener anscheinend brutale Satz formuliert worden ist. Der entscheidende Punkt liegt darin, dass da nicht 3 verschiedene Rollen definiert werden, sondern dass es sich hier nur um eine sich steigernde Aufzählung handelt. Die Lust ist das Einzige, was eine Kurtisane spenden kann. Die Konkubine kann darüber hinaus die Befriedigung des Alltags gewähren. Doch nur die Gattin kann eine Funktion erfüllen, die auf ihrer gesonderten Stellung beruht. Rechtmäßige Kinder zu schenken und die Kontinuität der Familie zu sichern.
Damit wäre die Ehre der Ehefrau zumindest teilweise wiederhergestellt. Auch wenn es eine schreiende Ungerechtigkeit ist, dass Männer der Seitensprung erlaubt sein soll und Frauen nicht.
Auf der einen Seite bringt die Formel aus der Rede gegen Neaira das Prinzip einer einzigen rechtmäßigen Gattin zur Geltung.
Mit anderen Worten, das Prinzip der Monogamie.
Andererseits aber setzt der Aphorismus den Bereich der Lüste außerhalb des Eheverhältnisses an. Das sieht auch Andreas Krass so und ergänzt:
Ich glaube, man kann sagen, einerseits, dass Lust und Ehe zwei getrennte Bereiche sind. In der Vormoderne, und das bezieht ja hier auch Foucault auf die griechische Antike, ist die Ehe nicht eine Frage der Erotik, sondern eine Frage der Ökonomik. So überschreibt er das Kapitel. Da geht es um die Frage, wie kann man einen Haushalt organisieren? Wie ist da die Geschlechter- und Aufgabenverteilung innerhalb der Ehe? Und welche Zwecke sind mit dieser Ehe verbunden?
Zu den Aufgaben griechischer Frauen gehört erstens der ökonomische Betrieb des Hauses. Nichts anderes heißt ja Oikos, großer Haushalt.
Zweitens geht es um die Frage der Reproduktion, also insbesondere auch im Sinne der Erzeugung und Auferziehung von Nachkommen. Das sind sozusagen die respektierten, geachteten Aufgaben, die der Ehemann in seiner Beziehung zu Ehefrau vollzieht. Aber es wird nicht erwartet, dass die Ehefrau und der Ehemann zugleich eine beglückende erotische Beziehung miteinander unterhalten sollen. Das ist anderswo angesiedelt. Dafür gibt es die Sklavinnen und Sklaven, dafür gibt es die Prostituierten, dafür gibt es vielleicht auch solche Freundinnen. Vielleicht sind diese Konkubinen, also Freundinnen außerhalb der Ehe, mit denen man auch auch Lebenszeit verbringt, in einer lustvollen Weise.
Besagt der Aphorismus, so krass weiter, komme uns heute nur deshalb so fremd vor, weil wir ihn durch die, Zitat, romantische Brille sehen. Darauf, also auf diese Irritation hin, sei er bei Foucault angelegt.
Stellt sich trotzdem die Frage, welchen Status der Aphorismus hat. Beschreibt er eine reale Praxis? Ist er Vorform eines moralischen Codes? Ein noch nicht kodifiziertes Wissen über die Welt, wie sie, in den Augen einiger Männer, sein sollte? Oder haben wir es hier eher mit einer heterosexuellen Männerfantasie zu tun? Kollektiver Wunschtraum, nichts als Stammtischgebrabbel, von dem die gesellschaftliche Realität in der antiken Polis meilenweit entfernt war. Von allem ein bisschen, meint Andreas Krass.
Was ich sagen würde, ist, was hier abgebildet wird, ist eine reale Praxis, und zwar eine reale diskursive Praxis. Es geht also nicht um die Frage, was haben die damals gemacht, sondern was haben die damals gesagt. Und nichts anderes können wir untersuchen, weil wir ja als Material in der Literaturwissenschaft, in der Philosophie Texte zur Verfügung haben. Die Historiker, die glauben ja daran, möglicherweise, dass sie etwas über reale Praktiken erfahren können.
Das ist eine wichtige Unterscheidung auch in unserem Kontext. Wenn wir im Folgenden episodisch das komplexe Verhältnis von Gender und kleiner Form betrachten, dann bewegen wir uns nur selten außerhalb der Ebene des literarischen, philosophischen, wissenschaftlichen Diskurses. Hier und da wagen wir uns an den Kraterrand der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Aber vor allem geht es uns darum, Zuschreibungen zu analysieren.
Wie wird zu einer bestimmten Zeit das Verhältnis von Frauen und Texten imaginiert? Welche Rolle spielt dabei die Kürze oder Länge einer Form? Und welche Eigenschaften werden Frauen zugeschrieben, die, ob sie es wollen oder nicht, Objekt kurzer Prosaformen werden? Als Leserinnen direkt angesprochen oder als homogene Adressatinnengruppe konstruiert werden. Wir steigen hinab in die Niederungen der österreichischen Literaturgeschichte. Ein zugegebenermaßen kühner Sprung aus der Antike ins Wien der Jahrhundertwende. Hier wird es wieder um Aphorismen gehen. Und wieder werden diese Aphorismen die Rolle der Frau und das Verhältnis der Geschlechter zum Thema haben.
In der zweiten Hälfte unseres Features wechseln wir das Medium. Anhand eines frühen Hollywood-Films, den Titel verraten wir euch später, besprechen wir eine Form der Rede, die geschlechtlich kodiert ist. Klatsch, Tratsch, Lästereien. In einer detaillierten Analyse wollen wir offenlegen, welche subversive Kraft diese Modi des Redens über andere haben können.
Das alles erwartet Sie und euch in den nächsten 45 Minuten. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und uns eure Aufmerksamkeit schenkt. How are you all?
Spätestens seit dem 18. Jahrhundert haftet der kleinen Wissensform des Aphorismus der Abdruck des Genialischen an. Für Maren Jäger, die die Geschichte des rhetorischen Brevitas-Gebots erforscht, entfaltet der Aphorismus seine Strahlkraft als, Zitat Maren Jäger, singuläres, tiefsinniges Bonmot, in dem sich der Esprit, die Weisheit seines Urhebers, wie in einem Brennglas verdichtet. Aus diesem Grund nobilitiert auch Friedrich Nietzsche den Aphorismus, selbstverständlich selbst in aphoristischer Form. Ich zitiere Nietzsche: Etwas kurz Gesagtes kann die Frucht und Ernte von vielem Langgedachten sein. Der Aphorismus als Frucht langer geistiger Arbeit, als Kristallisation des schriftstellerisch-philosophischen Genies, alles gängige Zuschreibungen im aphoristischen Diskurs.
Blickt man sich in der Geschichte um, wird ein Problem augenfällig, das uns noch häufiger beschäftigen wird. Nämlich, dass es zwischen den Geschlechtern ein steiles Repräsentationsgefälle gibt. Es gibt nur sehr wenige prominente Aphoristikerinnen und auch weniger prominente Aphoristikerinnen sind rar.
Gut, die Österreicherin Maria von Ebner-Eschenbach.
Aber danach wird es schon knapp. Also, prozentual fällt die Produktion von Aphorismen fast ausschließlich männlichen Autoren zu. Umgekehrt werden Frauen überproportional häufig zum Gegenstand von latent oder ungeniert offen misogynen Aphorismen.
Als Steffen Bodenmiller und ich kürzer Expertin Maren Jäger zum Thema ihrer Habilitationsschrift interviewten, kamen auch wir auf dieses Ungleichgewicht zu sprechen, also von überwiegend männlicher Aphorismenproduktion einerseits und der Überzahl aphoristischer Texte über Frauen andererseits. Wie lässt sich das erklären? Und Maren hat, allerdings mit gebotener Vorsicht, einen Tipp abgegeben.
Rein spekulativ könnte man natürlich sagen, dass diese Form thetischen Sprechens, die ja mit dem Aphorismus verbunden ist, oft auch irgendeine, naja, Geste der Selbstermächtigung oder Legitimation voraussetzt, die vielleicht Frauen, Gott sei Dank, und das sage ich auch mit einiger Eitelkeit, irgendwie wesensfremd ist. Ja?
Nur damit kein falscher Eindruck entsteht, aphoristische Zurückhaltung ist auch für Maren nichts, was zum Wesen der Frau gehört, sondern etwas Ansozialisiertes, Erlerntes.
Das Schreiben und mehr noch das Publizieren von Aphorismen setzt ja, so mag es zumindest scheinen, doch irgendeine Art von Legitimation im Vorfeld voraus. Ja, also man hat sich durch irgendwas auf den Parnassus geschwungen, weil man vorab schon einen Roman geschrieben hat oder Fatz-Feuilleton-Redakteur ist und dann ist es einem gestattet, ein Band mit Aphorismen zu veröffentlichen. Normalerweise braucht es wirklich dieser Legitimation, um Aphorismus zu dürfen.
Aphorismus muss man also dürfen. Und keiner hat sich so häufig selber die Erlaubnis erteilt wie dieser eine österreichische Schriftsteller, Verleger und Aphoristiker aus Wien. Sie ahnen es vielleicht schon, genau, Karl Kraus.
Oi, 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 dana, oi.
Kraus war in der Tat ein echter Frauenhasser. Zumindest seiner Aphorismen nachzuurteilen. Ich besitze eine Ausgabe der gesammelten Aphorismen, so eine speckige in Leinen, die man kauft und dann nie wieder anguckt. Und allein auf den ersten Seiten, die die Jahre 1908 bis 1910 abdecken, wird klar, der Aphorismus ist der Ort im Werk des Kritikers, an dem das Verhältnis der Geschlechter ausgehandelt wird. Die gedrängte Knappheit, die Aphorismen erfüllen sollten, verleitet, ja zwingt förmlich zur Dichotomisierung, zu Gegenüberstellungen, wie Männer sind so und so, Frauen so. Pointierung auf Kosten von Differenziertheit, harte Kontraste statt sanfte Übergänge. Erwartungsgemäß kommen Frauen dabei ziemlich schlecht weg. Und der Mann, der in aphoristischer Form von der Überlegenheit des Mannes schwadroniert, versucht dies durch die Wahl der Form schon zu demonstrieren.
Für diese Produktion haben wir eine Gruppe Wiener Studentinnen gebeten, eine Auswahl der vielleicht gröbsten Exemplare solcher aphoristischen Chauvinismen einzulesen.
Dann lese ich das jetzt einfach runter, oder?
Ja.
Okay. Männer freuden, Frauen leiden.
Mit Frauen führe ich gern einen Monolog,
aber die Zwiesprache mit mir selbst ist anregender.
Persönlichkeit des Weibes ist die durch Unbewusstheit geadelte Wesenlosigkeit.
Mhm. Nichts ist unergründlicher als die Oberflächlichkeit des Weibes. Frauenkunst. Je besser das Gedicht, desto schlechter das Gesicht. What the
fuck? Das ist wahnsinnig freundlich.
Weiber sind Grenzfälle. Kosmetik ist die Lehre vom Kosmos des Weibes.
Man entscheidet für die Mütter,
gegen die Hetären, die nichts hervorbringen.
Höchstens Genies.
Interessante Frauen haben vor den Frauen voraus, dass sie denken können. Was uninteressante Männer von ihnen gedacht haben.
Das kurze Gedächtnis der Frau
erklärt sich aus ihrer Nähe zum Geschlecht, in welchem die Persönlichkeit verschwindet. Die Augen der Frau sollen nicht ihre, sondern meine Gedanken spiegeln. Das Weib habe so viel Geist, als ein Spiegelkörper hat. Alles klar.
So scheiße.
Was war das für ein Typ, der sowas schreibt?
Wahrscheinlich jemand, der niemanden richtig geliebt hat und nie herausgefunden hat, was Frauen tatsächlich sein können. Der hat wahrscheinlich einfach Angst gehabt vom anderen Geschlecht.
Danke an dieser Stelle an alle, die bei diesem Experiment mitgemacht haben.
Es ist kein Zufall, dass Krauss ausgerechnet den Aphorismus bemüht, um seine Meinung zum Geschlechterkampf in die Welt hinaus zu posaunen. Die spezifische Ökonomie und Lakonik des aphoristischen Schreibens, die Sparsamkeit mit Worten, ist hier Ausdruck von Geringschätzung nach dem Motto: Mehr muss man darüber nicht sagen.
Man könnte diesen Typ der Brevitas auch als pejorative Kürze bezeichnen. Eine, die dem Gegenstand nur so viel Raum gibt, wie er verdient. Ergo, je weniger, desto wertloser.
Gleichzeitig wertet sie Krauss ja irgendwie auch als Autor auf. Denn so misogyn wie die Sprüche auch sein mögen, sprachlich sind sie natürlich schon gekonnt.
Durch die aphoristische Form wird das kodierte, wunderbare Wissen aber auch als Lebensweisheit ausgegeben. Als wollte uns der Autor sagen, Frauen würde man nur in der Praxis begreifen. In einem anderen Feld bewegen sie sich nicht.
Na drogę pada zwalone drzewo, cicho dokoła i milczy niebo. Matko jedyna, matko cierpiąca.
Monika Szczepaniak von der Kasimir der Große-Universität in Bydgoszcz hat in ihrem Aufsatz zum Bild der Frau in den Essays und Aphorismen von Karl Krauss die Atmosphäre rekonstruiert, aus der Krauss herausschreibt. Sein Frauenhass war informiert durch die Thesen Otto Weiningers.
Otto Weininger, wie Krauss Jude mit ausgeprägtem Selbsthass, veröffentlichte 1903 ein Buch, das für Furore sorgen sollte, und indem er beides, seinem Antisemitismus und seiner Misogynie, freien Lauf ließ. Im selben Jahr nahm er sich, 24-jährig, im Geburtshaus von Beethoven das Leben. Und, random fact, im 13. Wiener Gemeindebezirk, wo ich während meines Erasmus-Semesters gewohnt habe, ist eine Straße nach Weininger benannt.
Ach schön, so ein Denkmal der Frauenfeindlichkeit.
Ja, not. In Geschlecht und Charakter hatte Weininger eine vertikale Skala entworfen. An deren untersten Ende stehen die triebgesteuerten Frauen, deren einziger Zweck es wäre, die geistreichen Männer, die über allem thronen, zu komplimentieren.
Das Ganze liest sich so übel, dass selbst Karl Krauss als wahrer Engel erscheinen muss. Anders können wir es uns jedenfalls nicht erklären, dass Monika Szczepaniak in ihrer Studie den Geschlechtstheoretiker Krauss verteidigt.
Ja, sie schreibt: Im Unterschied zu Weininger, der Frauen als Hemmschuh in der Entwicklung der Menschheit sieht, verstehe es Krauss, das radikale Anderssein von Mann und Frau, Zitat, ins Positive zu wenden, so Szczepaniak. Davon sehe ich zwar nichts, aber vielleicht lese ich Krauss auch durch eine beschlagene Brille.
Może chciała, oj, oj, nie krzyczała, oj, oj.
So wie heute in den sozialen Medien wurden auch um 1900 die Geschlechterordnungen heiß diskutiert. Erste Anzeichen für das Brüchigwerden der Tradition, die mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Selbstvergewisserung einherging, das durch die Formierung der Frauenbewegung noch vorangetrieben wurde. Zusammengebraut wurden die Phantasmen von der Frau von morgen und der Ausschluss von Frauen. In den Kaffeehäusern der Habsburger Monarchie zum Beispiel, die sich, das hatte ich damals für meine Bachelorarbeit recherchiert, durch ein besonders frauenfeindliches Klima auszeichneten.
In deinem Anekdotenbeitrag hattest du, Florenz, der Anekdote dann ja auch eine Nähe zum Altherrenwitz attestiert.
Wenn ich mich zu einer These hinreißen ließe, dann dazu, dass die Anekdote eine eigentümliche Nähe zum Altherrenwitz besitzt. Diese These.
Würdest du das heute immer noch so sagen?
Ja, absolut. Ich würde es vielleicht auch noch spezifizieren, weil auch in Romanen oder anderen großen Textsorten bilden sich ja Ungleichverhältnisse ab. Da ist die Anekdote oder allgemeiner, da sind kleine Formen nicht exklusiv. Aber in der Art, wie Anekdoten zirkulieren, wer sie wo und vor allem zu welchen Anlässen erzählt, gibt es, denke ich, doch Unterschiede. Wie beim Aphorismus setzt auch das zum Besten geben von Anekdoten in mehr oder weniger großer Runde voraus, dass man sich selbst die Befugnis erteilt. Und wer hat die am ehesten? Naja, der Patriarch. Wenn die Anekdote dann auch noch auf Kosten von Frauen oder Minderheiten geht, wird auch das Lachen als ein systemstützender, systemstabilisierender Affekt transparent. Solange über Altherrenwitze gelacht wird, wird sich daran auch so bald nichts ändern. Rein negativ würde ich das übrigens nicht nur sehen. Die vielgescholtenen alten weißen Männer, die Anekdoten von früher erzählen, können ja auch etwas Liebenswertes haben. Ich denke da an meinen Opa zum Beispiel. Da steckt viel Lebenserfahrung drin, wenn man es sich leisten kann, das Zotige zu überhören. Bleiben Anekdoten ja so kleine Prismen der Geschichte. Sie können die großen Narrative entweder stützen oder negieren, in jedem Fall aber unterfüttern sie das kognitiv Erlernbare, unterfüttern sie Daten und Fakten mit Erfahrungen und Bildern.
Eine Kleinform, vielleicht besser ein Kommunikationsmodus, der mit dem Erzählen von Anekdoten verwandt ist, traditionell jedoch eher mit Frauen assoziiert wird, ist der Klatsch. Der Literaturwissenschaftler Dirk Link hat sich eingehend mit Klatsch bzw. dessen Repräsentation in Film und Literatur befasst. Und er war so nett, sich mit uns zu treffen. Im Büro der kleinen Form in der kürzlich umbenannten Anton-Wilhelm-Ammo-Straße in Berlin-Mitte. Als erstes wollen wir von Link wissen, welche Art von Wissen Klatsch eigentlich kolportiert.
Also ein zumindest gefährliches Wissen. Es ist nämlich ein Wissen um die Umstände, die die vermeintlichen Haupt- und Staatsaktionen umrahmen.
Gefährlich ist Klatsch in erster Linie deshalb, weil er tradierte Wissensordnungen, genauer müsste man sagen Wissenshierarchien, in Frage stellt. Das, was als wesentlich gilt und das vermeintlich Unwichtige. Wir kennen das aus der Philosophiegeschichte. Dort prägte die ontologische Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenz, dem Wesentlichen oder auch Essentiellen und dem Unwesentlichen, jahrhundertelang, über Jahrtausende, das Denken der Menschen.
So weit zurück müssen wir aber gar nicht gehen, denn im feministischen Kampf um Anerkennung setzt sich der Kampf gegen dieses ideelle Erbe der alten Männer fort. In der Frage, was als Arbeit gilt. Ausschließlich körperliche Arbeit, Arbeit, die von Männern gemacht wird, oder auch Care-Arbeit?
Ja. Der Klatsch stellt also die Relevanzfrage und damit das ganze System in Frage. Von den Profiteuren dieses Systems, also denen, die Machtpositionen innehalten, muss der Klatsch deshalb auch bekämpft werden. Historisch, sagt Dirk Link, hätten sich dazu zwei mehr oder weniger effektive Diskursstrategien entwickelt.
Die eine basiert darauf, die gefährlichen Aspekte des Klatsches zu überakzentuieren. Das ist der Versuch, ihn stillzustellen, indem man sagt, Klatsch führt zu Ehrverlust, zu Gerücht, zu Beleidigung. Also sorgt letztlich dafür, dass die Leute reihenweise aus dem Fenster springen.
Das war zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg der Fall, wo die US-Regierung sogenannte Rumor Clinics einsetzte, um die Entstehung von Gerüchten einzudämmen.
Die zweite Strategie heißt, den Klatsch auf die Ebene von tierischem Geräusch, Gebrüll, Geschnatter zu bringen und ihm quasi darüber seine Gefährlichkeit zu nehmen. Also selbst eine relativ prominente Theorie des Psychologen Dunbar.
Robin Ian MacDonald Dunbar, Professor an der University of Oxford,
der sich als Psychologe mit dem Phänomen des Gossip beschäftigt hat, findet die Pointe darin zu sagen, Gossip funktioniere in Gesellschaften als Social Grooming, also als soziale Fellpflege. Das ist auch eine Strategie, Klatsch eigentlich völlig zu banalisieren, indem er auf die Ebene phatischer Kommunikation gebracht wird. Also irgendwie klatscht man, um den Kanal zu anderen zu öffnen und freizuhalten, aber nicht mehr.
Doch Klatsch ist mehr als das. Als Medium der Nachrichtenverbreitung und Erkenntnisinstrument beschreibt Klatsch eine Praxis der informellen und ungezügelten Rede, die dem Gerücht ähnlich ist und, so hat es Dirk Link beschrieben, genau wie die Anekdote Singularitäten schafft.
Das lässt sich vielleicht nirgendwo besser beobachten als an The Woman von George Cukor. Ein bemerkenswerter Film, nicht zuletzt aufgrund seiner luziden Repräsentation von Klatsch, die ein hohes Bewusstsein für soziale Dynamiken und geschlechtsspezifische Kommunikation erkennen lässt.
Die Inszenierungspraktiken Cukors, eines schwulen Regisseurs, und der beiden Drehbuchautorinnen Claire Booth und Anita Loos waren so unerhört oder auch genau, dass die Männer der Zensurbehörde zweimal die Veröffentlichung verhinderten, bevor The Woman 1939 in einer deutlich entschärfteren Fassung in die US-Kinos kommen konnte.
Auffällig war dieser Film schon allein wegen seiner Besetzung. Er kam ganz ohne Männer aus, war also ein All-Female-Cast.
Eine Besonderheit, die dem zeitgenössischen Publikum sofort ins Auge stieß. Während die weitgehende Abwesenheit von Women of Color den rassistischen Sehgewohnheiten der Zeit entsprach und nicht weiter auffiel.
Trotz ihrer Abwesenheit auf der Leinwand sind Männer in The Woman omnipräsent, als Gegenstand der Gespräche oder eben des Klatsches.
Oh, now listen, Peggy, do we know how the men talk about us when we're not around?
I've heard rumors.
Exactly.
Das Tratschen über die ab- oder nur imaginär anwesenden Männer vereint die Frauen auf einer horizontalen Ebene, wo es in der Vertikale vor allem Unterschiede gibt. So teilt sich gleich zu Beginn das Personal und Kundinnen in die, die Dienst leisten, und die, die bedient werden, in Frauen der weißen Oberschicht und die der Unterschicht. Sichtbar und hörbar wird diese soziale Hierarchie gleich am Anfang, wenn die Kamera den Protagonistinnen durch den Schönheitssalon folgt.
Diese Kamerafahrt löst die Aufgabe einer Exposition, indem sie klar macht, dass es in diesem Film um diesen Clash der Frauen aus verschiedenen Klassen geht, indem die Frauen ihr Sprachverhalten mit jedem Wechsel der Tür verändern, und zwar je nachdem, wie der Gesprächspartner wechselt.
Oh, she cries for me, Ollie. Just tell her that money's making us look perfectly beautiful, just to play with little Lillikins. Good morning, Mrs. Carter and I being together.
Man hört, untereinander sprechen die Kosmetikerinnen hämischer, die Gespräche der Oberschicht herablassend, aber auch voller Angst vor den Frauen der Unterschicht. Als strategisches und auch als epistemologisches Mittel ist Klatsch für beide Klassen interessant. Für die Benachteiligten, weil sie lernen, wie sie durch Intrige, das heißt konkret durch Heirat, Scheidung und Wiederverheiratung, nach oben kommen. Und für die Privilegierten, weil sie so frühzeitig erfahren, wenn ihnen jemand die Position streitig machen will.
Wie im Falle der Mary Haynes, die wider Willen vom Betrug ihres Mannes erfährt, als sie bei der Pediküre sitzt und sich die Nägel machen lässt. Ohne es zu wissen, bricht Olga, gespielt von Demi Moore, die Maniküristin, eine der Grundregeln des Klatsches. Nämlich, dass die Person, über die geklatscht wird, abwesend ist, als sie von den Liebesabenteuern ihrer alten Kollegin Crystal erzählt. Markant ist daran, wie, das heißt in welchem Modus, Olga Mary Haynes von der Affäre ihres Mannes erzählt.
Sie überbringt nicht die Nachricht, dass Crystal Allen eine Affäre mit Mr. Haynes hat, sondern sie spielt eine Szene des Kennenlernens dieser beiden Menschen, um diese Neuigkeit zu übermitteln. Dabei benutzt sie ihren Leib, ihre Stimme, ihre Augen.
Met Stephen Haynes.
Yeah, it was a couple of months ago. Us girls wasn't busy. It was an awful rainy day, I remember.
Also sie schlüpft gleichzeitig in die Rolle der Crystal.
So what? This gentleman walks up to the counter. Well, Crystal nabs him. I want some perfume, he says.
Sie schlüpft in die Rolle des Mr. Haynes, der diese Frau wahrnimmt.
May I ask what type of woman for? Crystal says, very ritzy. That didn't mean a thing. She was going to sell him summer rain, our feature anyway. But Crystal goes on conning him and batting
Sie schlüpft around. In die Rolle der Kommentatorin, die erläutert, was zwischen den beiden passiert und auch wie sich vielleicht Mrs. Haynes fühlen könnte.
She's got those eyes that run up and down a man like a searchlight. And she puts perfume in her palm and in the crook of her arm for him to smell.
Das heißt, sie übernimmt ganz unterschiedliche Rollen und sie benutzt alle Möglichkeiten des Mimetischen, also des Nachahmens durch Stimme und Leib, um diese Nachricht als eine Szene zu präsentieren.
So we got to smelling around and I guess he liked it. Since then they've been inseparable, practically every evening. Oh, did I hurt? Jungle red, I suppose, or one coat or two.
An dieser Szene lässt sich wunderbar beobachten, dass es beim Klatsch weniger um die Übermittlung einer Neuigkeit geht, sondern darum, gemeinsam die Neuigkeit hervorzubringen. Ähnlich wie die Aktualität generierende brasilianische Kleinform der Chronica, die Marília Jönk in ihrem Enzyklopädiebeitrag für unseren Podcast kontextualisiert.
Neben Kürze und Urbanität repräsentiert die Chronica über den verbrannten Kaffee auch eine tiefe Verbundenheit zur Aktualität und dem Tagesgeschehen.
Und dieser Prozess des Hervorbringens führt in The Woman zu immer neuen Konstellationen, Geschichten und Bildern.
Mary, Hauptfigur von The Woman, führt er schließlich nach Reno, im US-Bundesstaat Nevada.
Let's all have another little drinky to Reno, the biggest little city in the world, American cradle of liberty. Reno, beautiful emblem of the great divide.
Reno war sowas wie das Scheidungsparadies der Vereinigten Staaten. Sogar einen Euphemismus gab es für die Auflösung der Ehe und die Neuausrichtung auf dem Heiratsmarkt, to Reno-vate.
Anders als in New York musste man in Reno keine Gründe für die Scheidung angeben. Darauf beruhte eine ganze Hotelindustrie, weil die Frauen ja irgendwo logieren mussten, während sie 6 Wochen auf ihre Dokumente warteten.
Mary Haynes reist nun dorthin, in eine dieser Pensionen, geführt von der Arbeiterfrau Lucy.
You've seen a lot of divorces, haven't you, Lucy?
Been cooking for them for 10 years.
Do you feel sorry for us?
Well, ma'am, I don't. You feel pretty sorry enough for yourself.
Diese Frau aus der Unterschicht wird nun als eine Frau präsentiert, die interessanterweise das gesamte romantische Konzept in Frage stellt. Das heißt also, was in der Oberschicht als Konflikt entsteht zwischen der ökonomischen Seite der Verheiratung und dem romantischen Konzept von Ehe und Liebe, wird von dieser Frau völlig zurückgewiesen, indem sie quasi die Liebe auf die Werbungsphase beschränkt und also die Ehe quasi als automatischen Ausstieg aus der Liebe begreift. Und sagt also eben, die Liebe endet im Moment der Eheschließung und was danach kommt, ist eben Eheleben.
Lucy, have you ever been in love?
Yes, ma'am.
Oh, tell us about it.
Oh, ma'am, ain't much to tell. I kind of enjoyed the courting time. It's the prettiest sight as you ever saw to see him come loping across them hills. The sky's so big and blue and that brick top of his blazing like the bajiggers in the sun. Then we'd sit on my back fence and spark. But ma'am, you know how them big and strong red-headed men are. They just got to get the point. So we got married, ma'am, and naturally ain't had no chance to think about love since.
Trennung, Vergebung, Stillschweigen. Die klatschenden Frauen in Kukor's The Women geben jeweils unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie Mary Haynes mit dem Betrug ihres Ehemannes umgehen soll. Und zwar, ohne sich auf eine Antwort festzulegen.
Und hier schließt sich der Kreis, denn auch bei Demosthenes Foucault geht es ja um soziale Positionen und wie diese Positionen den Handlungsspielraum einer Frau reglementieren und limitieren. Gleiches gilt für die Aphorismen von Karl Kraus, die am Geschlechterverhältnis laborieren. Doch während Aphorismus und Anekdote in den oben genannten Beispiel eher rückwärtsgewandte Kleinformen sind, die darauf abzielen, die bestehende Geschlechterordnung, die auf Unterdrückung, Ausbeutung und Diskriminierung der Frauen basierten, zu zementieren, zeigt sich im Klatsch auch die produktive Kraft des informellen, scheinbar belanglosen kleinen Geredes. Klatsch kann, wenn man weiß wie, das System der Männerwelt destabilisieren. Er kann die Institution der Ehe zerstören, wie in Kukor's The Woman. Er kann das Symbol der Unterwerfung der Frau unter die Ansprüche des Mannes und Feindschaft insinuieren. Der pejorativen Kürze der Krausschen Aphorismen steht das extensive Klatschen über den Ehebruch des Mr. Haynes gegenüber. Dank Kabeltelefon und Leichtigkeit seines Inhalts schnell in der Verbreitung, jedoch nicht minder groß in den Konsequenzen, die es zeitigt.
Der Klatsch als weiblich kodierte Form des Erzählens mit seinem Potenzial, die etablierte Ordnung zu stören, steht am Anfang unserer Geschichte der kleinen Formen von und für Frauen. In der nächsten Woche geht es dann genau hier weiter. Dann versprochen in einer weiblicheren Besetzung. Wir würden uns freuen, Sie und euch wiederzuhören.
Chwali pani rzekę, że tak brudna, ale płynie. Chwali pan zabudowania, co przy rzece stoją. Chwali pani.
Das war Teil 1 unserer Serie Gender und kleine Form von Marie Czarnikow und Florence Gilly. Paul Giuliani brillierte in der Rolle des Demosthenes, von dem nicht klar ist, ob er die Rede gegen Neaira wirklich verfasst oder schlichtweg erfunden hat. Karl Kraus' misogyne Aphorismen wurden eingelesen von Lina Wiener, Maria Himmelbauer und Lydia Mörk-Mörkenstein.
Das Zitat aus Foucaults Sexualität und Wahrheit 2 las der Kollegiat Klaas Oberstadt.
Den Schnitt besorgten die beiden neuen Hilfskräfte des Graduiertenkollegs Maximilian Datzert und Leonie Bartel. Die Finishing Touches kamen von mir, Florence Gilly.
Musikalisch war es ein Patchwork aus Chormusik, Rap und Elektronika. Allen Künstlerinnen danken wir für ihr großartiges akustisches Werk. Links und Lizenzhinweise wie immer auf unserer Homepage.
Vielen Dank an Andreas Grass und Dirk Link, dass sie uns an ihren Gedanken und scharfsinnigen Beobachtungen haben teilhaben lassen. Und ein herzhaftes Dankeschön geht raus an Maren Jäger, mit der wir uns immer gerne ausgetauscht haben.
Lara Helder danken wir für ihr wertvolles Feedback und Ihnen und euch fürs Zuhören. Teil 2 unseres Gender Features steckt schon in den Startlöchern.
Jak tu pięknie chwalić tak, aż serce pęknie, chwała Bogu. Jak tu pięknie chwalić tak, aż serce pęknie.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.